Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast Folge 21. Für Münchner Verhältnisse etwas ganz Besonderes. Ich sage nur Packmas, Packmas, Packmas.
Nein.
Ja. 21, der eine sagt ja, der andere nein.
Sehr schön, ja.
Ja. Fängt ja schon echt gut an, wenn wir es nicht schaffen. Irgendwie eine, naja, wir sollen ja gar keine einheilige Meinung hier irgendwie vertreten. Wir wollen ja diskutieren. Also schön, dass ihr wieder dabei seid bei Packmas Folge 21. Und wir haben einen ziemlich prall gefüllten Themenblock-Zettel-Dings-Wisch. Wir haben was Sportliches, wir haben was Unterhaltsames, wir haben Informatives, wir haben Nachdenkliches und das auf und neben dem Eis.
Wahnsinn. Das, obwohl eigentlich ja immer noch sowas wie Off-Season ist und trotzdem so ein gefülltes Programm.
Ja. Ich habe eigentlich gerade so ein bisschen Angst, weil neben dem Egel haben wir hier so ein, ich bin mir nicht ganz sicher, ist es deine Ehefrau oder ist das irgendwie Deko, die Angst macht?
Also meine Ehefrau sitzt neben mir und kann dich hören.
Ups. Entschuldigung.
Wir sehen uns irgendwann wieder.
Okay. Ich habe jetzt schon Angst. Gut, dass wir hier immer noch über Zoom aufzeichnen. Kurzer Überblick. Wir reden natürlich über den Magenta Sport Cup. Wir wollen auch um die Side-Themen oder die erstaunlichen Themen rund um diesen Magenta Sport Cup kurz sprechen. Wir haben beziehungsweise der Sebi hat ein sehr interessantes Gespräch geführt. Da geht's um TV-Rechte und wir wollen über das Fanclub-Treffen sprechen des EHC Red Bull München, das vor einigen Tagen stattgefunden hat. Da wollen wir euch natürlich auch ein bisschen abholen, was es dort so zu berichten gab. Aber Jungs, erstmal sportlich. Bei einem Eishockey-Podcast sollte das immer normal sein, aber in diesem Jahr ist ja nichts normal. Und bei uns sowieso nicht. Magenta Sport Cup. 11.11. bis 12.12. soll gespielt werden. 8 DEL-Teams sind mit dabei. Wir wollen vielleicht, bevor wir da komplett mal drauf eingehen, über die Gruppeneinteilung sprechen, beziehungsweise die kurz mal ansprechen. Der EHC Red Bull München spielt in Gruppe B und trifft dort auf die Adler Mannheim, die Eisbären Berlin und die Schwenninger Wild Wings. Und in Gruppe A spielt Krefeld, Düsseldorf, Wolfsburg und Bremerhaven. Burschen, wie schaut's aus? Wie war der erste Gedanke zum Magenta Sport Cup und dieser Einteilung?
Naja, also Gruppe B war wohl geplant als die Gruppe der Champions League-Teilnehmer und Schwenningen ist das Ersatzschraube. Ja, ich weiß nicht, ob die Gruppen gleichmäßig stark verteilt sind, also...
Das weißt du nicht.
Ja, scheint mir so, als möchte man für jeden eine hübsche Herausforderung schaffen, auch schon in der Gruppenphase. Und dann packt man halt München, Mannheim und Berlin in eine Gruppe und Schwenningen hat mal eine richtige Herausforderung. Noch dazu, wo Berlin und München ja jetzt auch schon so ein bisschen im Testspielmodus sind.
Ja, ich finde unsere Gruppe sehr interessant. Die andere Gruppe finde ich jetzt eher so, naja... Schauen wir mal. Es könnte interessant sein, wenn man sich schon mal ein bisschen irgendwo einteilt. Es wird ja gemunkelt oder eine der Möglichkeiten in der DEL ist ja jetzt wieder mit aufgekommen, eine Nord- und eine Südgruppe zu machen, um die Fahrtkosten hier ein bisschen einzusparen und Ding, da passt jetzt Berlin noch nicht ganz so gut rein, aber könnte uns die ganze Saison irgendwie so begleiten, dass wir Wolfsburg, Bremerhaven vielleicht nicht so viel sehen.
Was durchaus schade wäre. Nicht bei allen Teams, aber bei vielen.
Ja, also ich mochte Spiele gegen Bremerhaven immer ganz gern.
Ja, vor allem in Bremerhaven, die mochtest du immer ganz besonders gern.
Ja, wobei eher das, was nach dem Spiel so passiert ist.
Na, habt ihr Schabernack getrieben?
Ja, wir haben Schabernack getrieben.
Du, Edel, würde ich dir nie zutrauen, dass du Schabernack treibst.
Na, warst du schon mal in Bremerhaven, Flo?
Nein, hat sich leider noch nie ergeben. Das finde ich auch sehr, sehr schade.
Auch du würdest da Schabernack treiben?
Ja, halte ich für möglich. Packmas hat ja durchaus auch mittlerweile Kontakte nach Bremerhaven geknüpft. Von denen habe ich übrigens ein Paparazzi-Foto bekommen. Von dir, Egel.
Von mir?
Ja. Auf einem Paparazzi-Foto aus Bremerhaven, das mir zugeschickt wurde, bist du in ganzer Pracht zu sehen.
Aha. Mhm. Aha. Naja, beim Schabernack treiben nehme ich an.
Jetzt ich sag mal so, spannend. Es sieht nach Vorbereitung des Schabernacks aus.
Mhm. Verstehe.
Kommen wir zurück zum Magenta Sportcup. Ich
wollte gerade sagen, können wir sportlich sein?
Lassen wir mal zurückkommen zu dieser Gruppeneinteilung. Der Sebi hat schon angesprochen, dieses Nord-Süd-Thema, das ja durchaus in der DEL auch ein Thema zu sein scheint, das zur Eindämmung der Pandemie und zur Eindämmung auch der Reiseaktivität als eine Möglichkeit ist, Nord- und Südstaffel in der DEL 2020-21 einzuführen. Ich glaube allerdings auch, dass es ein Punkt ist, warum die Gruppeneinteilung des Magenta Sportcups so ist, wie sie ist, dass auch die nominell etwas schwächeren Teams Chancen aufs Halbfinale haben.
Ja, eine gleichmäßige Herausforderung für alle Teams.
Also du meinst, man kriegt eins ins Halbfinale wenigstens rein oder zwei, wenn man sie in eine eigene Gruppe steckt, die schwächeren Teams und die stärker gesetzten Teams in eine eigene.
Genau, das ist mein Gedankengang. Dann jetzt überleg mal, wir haben jetzt München, Berlin und Mannheim in einer Gruppe. Das heißt, einer dieser Top 3 fliegt ja schon mal in der Vorrunde raus. Hättest du sie aufgeteilt, dann hätten wir jetzt München und Berlin in einer Gruppe sein und Mannheim in der anderen. Glaubt ihr wirklich, dass auch bei 6 Gruppenspielen eine Möglichkeit reell besteht, dass nicht München und / oder Berlin weiterkommt?
Auf dem Papier wäre es dann vielleicht relativ eindeutig gewesen. Von daher, ich kann diese Beweggründe durchaus verstehen. Aber gleich mal sagen, mir macht Schwenningen in der Gruppe so ein bisschen Angst.
Ich wollte gerade sagen,
weil sobald wir gegen Schwenningen immer ganz tolle Spiele machen.
Mhm. Sobald es verfügbar ist, setze ich 5 Euro auf Schwenningen als Turniersieger.
Okay, wir werden dich gerade erinnern.
Also Sebi, wenn das deine, wie soll ich sagen, deine Orakel...
Ich nehme euch dann nicht mit auf meine Yacht.
Die war bisher ja nicht so immens.
Ja, also bisher war es eher erfolgreich, wenn man alles so macht, wie es der Sebi nicht sagt.
Das ist richtig. Wir müssen aber allerdings auch aufpassen, das Packmas Orakelgesetz hat ja bisher gesagt, dass die Teams oder die Spieler, die wir kritisieren und als nicht so toll eingestuft haben, zumindest aktuell, plötzlich Leistung gezeigt haben. Mhm. So, wenn das jetzt auch noch auf Vereine, auf Mannschaften abfärbt, müssen wir vorsichtig sein.
Okay. Du meinst, den Gegner echt stark reden, hilft.
Genau das. Also ich zittere vor Schwenningen.
Ich auch. Tatsächlich. Mannheim macht mir weniger Sorge.
Ja, schauen wir mal ganz kurz auf den Spielplan des EHC Red Bull München. Der EHC startet in Mannheim, dann gibt es einen 3er-Heimspielpack Schwenningen-Berlin-Mannheim und dann Schwenningen-Berlin-Auswärts. Dieser Dreierpack zu Hause ist schon interessant. Ich finde es übrigens auch interessant, dass er nicht in einer Bubble gespielt wird, wo wir ja fast von ausgegangen sind. Mhm. Nein, jedes Team darf zu Hause spielen.
Ja, Bremerhaven verkauft auch schon Tickets. Also
die sind halt optimistisch.
Ein paar sind optimistisch, dass sie das tatsächlich auch mit Zuschauern tun können, was ja wünschenswert wäre. Also da drücke ich echt jedem Standort die Daumen, dass es Zuschauer gibt.
Grundsätzlich ja, aber auch da müssen wir natürlich gucken, dass es im Allgemeinen auch vertretbar ist. Da muss ich jetzt wieder diesen mahnenden Finger erheben.
Dann lass uns doch mal zum Positiven. Ich wollte heute mit richtig guter Laune in dieses Ding und jetzt kommen wir schon wieder auf dieses Zuschauer-Irgendwas. Lass uns doch über Eishockey reden.
Dann gib ein Stichwort, was richtig positiv ist, rund um den Magenta Sportcup. Dann schau, dass du die Kurve kriegst.
Nimm uns jeden mit. Tag Eishockey.
Das ist richtig.
Jeden fucking Tag ein Spiel.
Ja.
Heimkommen von der Arbeit, Magenta Sport anmachen, Eishockey schauen.
27 Spiele, 8 Teams, ein Ziel. Zitat Ende. Hm? Nach langer Zeit mal wieder. Ich finde es ehrlicherweise auch gar nicht so schlecht, dass das hier gesagt wird, jedes Spiel findet auch an einem Tag statt.
Ja, finde ich mega.
Die Idee dahinter ist super. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Und man kann auch sagen, danke Magenta Sport. Magenta macht es ja erst möglich.
Ja, und ich finde die Cup-Idee super. Also ich feiere das echt hart, weil, wie der Sebi schon sagt, jeden Tag Eishockey und es wird ja trotzdem sportlich interessant, weil ich glaube schon, dass die meisten Teams da nicht antreten, um schauen wir mal, sondern ich glaube schon, dass man Bock hat, das Ding auch zu gewinnen.
Ja, und vor allem die Spieler haben halt wieder Bock, um irgendwas zu spielen.
Ja.
Das hat Don Jackson ja auch gesagt, wir haben endlich ein Ziel vor Augen. Und ich glaube, das ist sowas von wichtig, dass du weißt, worauf du hinarbeitest.
Ja.
daher, also der Cup ist super. Ich hoffe, der wird auch gut angenommen. Ich werde viele Spiele gucken, das weiß ich.
Auf jeden Fall.
Also darauf dürfen wir uns definitiv freuen, natürlich mit der Hoffnung auf Zuschauer. Wäre natürlich super. Wir lechzen alle nach Live-Eishockey unter Turnierbedingungen.
Ja. Dazwischen ist noch ein Turnier nicht.
Zumindest gehen wir komplett davon aus, dass dieses Turnier nicht stattfindet, weil irgendwie, ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, da gehen die Teilnehmer aus.
Also wir reden gerade jetzt vom Deutschland-Cup, der in Krefeld gespielt werden soll. Den Deutschland-Cup.
Nie gehört.
Ja. Wie schon letzte Woche gesagt, das ist Schwachsinn und die sollen das einfach lassen.
Also Stand jetzt, Norwegen hat sich zurückgezogen, können sich irgendwie nicht mehr an ihre Anmeldung erinnern, wollen jetzt doch nicht dabei sein. Dann wäre jetzt noch dabei Deutschland und Lettland. Die Schweiz hat mittlerweile wie vom Egel gut orakelt abgesagt.
Also mal ehrlich, Risiko und Ertrag stehen da in keinem so guten Verhältnis. Lasst es einfach, wirklich.
Die aktuellste Idee ist ja jetzt mit 3 Teams zu spielen. Deutschland 1, Lettland und Deutschland 2 mit einem Perspektivteam mit jungen Spielern dazu.
Grandiose Idee.
Bullshit.
Vielleicht kriegt man ja noch eine All-Star-Ausländer-Lizenz aus der DEL-Mannschaft mit aufs Eis und
ja, dann passiert da irgendein Schmarrn und dann hast du aus 5 verschiedenen Mannschaften Spieler in Quarantäne hocken, dann kannst du den Magenta Sport Cup wieder knicken und das alles nur, um zu beweisen, dass man als DEB-Mannschaft in der Lage ist, Lettland auf einem dusseligen Turnier zu schlagen. Applaus.
Vor allem, wie einfach wäre denn das, ein DEL-Ausländer-All-Star-Team zusammenzustellen, wenn die Hälfte irgendwo anders in der DEL-2 und in der Oberliga spielt?
Es sind noch genug da. Also.
Ja, aber ein All-Star-Team Ausländer ohne Senna Akulazi zum Beispiel geht schon gar nicht.
Was? Ja, sicher, natürlich.
Ja. Also, damit ist das All-Star-Team-Thema Ausländer schon vom Tisch, weil Senna Akulazi ist nicht da.
Wir wollten nur kurz über den Deutschland-Cup reden, der nicht stattfindet. Also, ja. Bitte. Gehen wir nochmal zurück zum Magenta Sport Cup. Fakt ist, die Gruppe wird richtig interessant werden, aus Münchner Sicht.
Ja, Mannheim und Berlin, das sind die Teams, mit denen du dich auch im Ligabetrieb wo du erstmal sagst, das sind die Messlatten. Und Schwenningen der Angstgegner. Wird eine coole Gruppe, ich habe da echt Bock drauf.
Man hätte es auch sagen können, die Münchner Todesgruppe.
Oh ja.
Ja.
Wenn man es plakativ machen
will. Ja, dann müssten wir unser Podcast-Logo auch ändern und irgendwie 4 große Buchstaben oder so haben. Wenn wir da von Todesgruppen sprechen.
Ja.
Nee. Das überlasse ich anderen Medien.
Okay. Gut. In diesem Zusammenhang aber auch mal ganz interessant, dass wir vielleicht mal einen kleinen Blick drauf werfen, wer denn nicht dabei ist. Der EHC Red Bull München ist plötzlich der einzige bayerische Vertreter in diesem Turnier. Das ist Ups.
Ja, das ist tatsächlich Ups. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist es nicht verwunderlich. Letztlich geht es darum, um Geld, dass man entweder in die Hand nehmen muss, um dort mitzuspielen, weil man Spieler bezahlen muss, beziehungsweise seinen Kader erstmal vervollständigen muss. Und dann muss man noch ein paar aus Kurzarbeit wiederholen und so weiter und so weiter. Und also wenn du schaust, in Nürnberg ist der große Sponsor weggebrochen. In Ingolstadt, die hatten ja auch gleich ein Statement geschrieben, nee, wir haben auch noch nicht mal einen vollen Kader. Und die anderen beiden Teams können halt den Magenta Sport Cup nicht mit Tradition bezahlen. Und von daher sind wir die einzigen aus Bayern, die überbleiben.
Also mit Straubing und Augsburg habe ich gerechnet, dass die das nicht gestemmt kriegen. Nürnberg dachte ich, die stehen stabiler da, trotz des Ausscheidens von Thomas Sabo. Die haben sich ja in der Breite in Sachen Sponsoring durchaus respektabel aufgestellt. Das muss man auch mal einen Hut davor ziehen. Da ist gute Arbeit geleistet worden. Ja. Die Situation macht es trotzdem schwer und anscheinend wirklich so schwer, dass es jetzt nicht möglich ist, dort teilzunehmen. Was ich persönlich sehr schade finde, das wäre schon interessant gewesen. Ingolstadt, da bin ich so zwiegespalten. Das ist so zwischen Hoppala und, naja, okay, war denkbar. Und bei Straubing, ja, man darf sich, glaube ich, da nicht blenden lassen davon, dass sie eigentlich Champions Hockey League spielen dürfen. Die haben halt letztes Jahr eine brutale Saison gespielt und haben sich absolut verdient für die Königsklasse qualifiziert, aber durch eine einmalige Teilnahme, also da gibt es jetzt nicht sofort Antrittsgeld, so dass du sagst, so und jetzt ole ole, jetzt geht's uns richtig super. Also das darf man jetzt hier nicht so gleichstellen. Also es ist immer noch Straubing.
Aber trotzdem, wenn man davon ausgeht, dass die Teams irgendwo um den 18., 20. Dezember rum in den Ligabetrieb starten sollen, wollen und angeblich wollen sie ja alle, ich sage jetzt angeblich, dann müsste man eigentlich schon davon ausgehen, der Fitness der Spieler wegen und des Eingespieltseins, dass die dann schon irgendwie so 3-4 Wochen vorher schon mal so in den Trainingsbetrieb voll einsteigen wieder.
Das wäre sinnvoll.
Wäre sinnvoll. Und dann müsste man sie auch aus der Kurzarbeit holen.
Ja, ja.
Ich gehe davon aus, wenn mehr Mannschaften mitgemacht hätten bei dem Telekom Cup, dann wären das Vorbereitungsspiele gewesen, bei denen man das auch hätte kommunizieren können, dass die Mannschaften noch nicht komplett aus oder voll im Training sind. Aus der Perspektive finde ich das jetzt schon komisch, dass man dann sagt, nee, man kann sich es eigentlich nicht leisten, dass man seine Mannschaft 4 Wochen vor Ligastart aus der Kurzarbeit holt.
Ja, also es ist halt so, dass du einen Monat deutlich weniger Gehälter zahlst. Oder andersrum, das war jetzt falsch formuliert, also schöner Versprecher. Also einen Monat länger kannst du dir Geld sparen. Und ich glaube, es kommt momentan wirklich auf jeden Euro an.
Ja, ich wollte gerade sagen, da siehst du mal, wie eng das alles genäht ist, ne? Mhm. Wer ist noch nicht dabei?
Iserlohn, aber ich glaube, damit war zu rechnen.
Ja.
Und dann kommen wir zu der Thematik, die ja, also gerüchteweise ist es ja schon ein bisschen gewabert, aber so richtig ernst genommen hat man es, glaube ich, erst, als es wirklich die Bestätigung gegeben hat, Köln kann sich diese Teilnahme nicht leisten. Und jetzt reden wir eigentlich von dem letzten verbliebenen Team der großen Vier aus der DEL. Ne? Ja. Also wenn man von den großen Teams in der DEL spricht, ist es München, Berlin, Mannheim, Köln. Und Köln ist nicht dabei.
Also da kann sich einer einen kleinen Seitenhieb gerade, glaube ich, nicht verkneifen.
Eieieiei. Okay, das war so nicht abgesprochen. Aber gut. Ich glaube, wir müssen uns langfristig irgendwie so ein Nippelbrett à la TV Total holen für ja. einen Spieler.
Ja, wenn du das bitte organisieren könntest.
Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal.
Dann, ja, mache ich.
Dann müssten wir jetzt wieder parallel nach Sponsoren fragen. Haben wir in der letzten Folge schon gemacht. Möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal offensiv. Aber wer möchte, darf sich gerne melden.
Ja, also. Aber apropos nach Sponsoren fragen und Köln.
Also, wunderschöne Überleitung.
Ja.
Traumhaft. Also, Köln geht's kacke.
Boah.
Das ist die Quintessenz. Und jetzt lass uns mal vielleicht ein paar Takte über Köln sprechen. Da scheinen die Fixkosten oder die finanziellen Engpässe so immens zu sein, dass man trotz des großen Namens und eigentlich der vielen Möglichkeiten das nicht verantworten kann, dieses Turnier zu spielen. Wie kann das sein?
Das ist die Frage. Also, ist es denn wirklich so eng? Ich weiß es nicht. Erstmal sieht es danach aus.
Naja, mit Sponsoren ist Köln jetzt nicht wirklich so gesegnet wie viele andere. Oder ich sage jetzt mal, mit den größeren Sponsoren ist Köln jetzt nicht so gesegnet. Das ist schon richtig, dass sich die wirklich hauptsächlich durch ihre riesengroße Arena und durch den sehr guten Zuschauerzuspruch finanzieren und dann eben noch durch gewisses Vermögen, das da immer mal wieder dazugeschustert wird.
Dem gegenüber stehen halt viele Altlasten, ne? Aber es muss doch in der Sportstadt Köln, also ganz ehrlich, muss es doch möglich sein, die Haie am Leben zu halten. Jetzt mal, lassen wir mal den Magenta Sport Cup da im Magenta Sport Cup sein und wer weiß, vielleicht haben sie auch keine Lust oder wollen sie tatsächlich einfach nochmal 4 Wochen Geld sparen, was auch immer. Aber ich glaube nicht, dass die Kölner Haie untergehen.
Der Appell klang allerdings ziemlich dramatisch, wenn man mal guckt. Also Es ging darum, dass 1 Million Euro fehlt, um überhaupt einen Spielbetrieb aufzunehmen. Es waren ja diese wie haben Sie es genannt? Nee, Geistertickets haben Sie es nicht genannt. Rettertickets? Mhm. Die jetzt verkauft werden, die virtuellen Rettertickets, 10er das Stück, und es werden 100.000 benötigt.
Immer Wicker oder so, ja.
Was immer Wicker, das ist glaube ich, Kölsch, aber ich kann den kölschen Dialekt nicht, ich kann das nicht, ich verstehe davon gar nichts.
Ja, also da sollen halt die Fans ihren Beitrag dazu leisten, dass es in Köln einigermaßen stabil weitergehen kann. Das
aber 100.000 kann man so machen, ist schon eine Marke. Also 100.000 ist schon, ui.
Aber Entschuldigung, ich glaube nicht, dass du dich darauf verlassen kannst, dass du genug von diesen Tickets verkaufst. Also da muss die Kohle letztlich schon woanders herkommen. Und entweder mit einem Geldgeber oder mit einem neuen Sponsor, Namenssponsor, Hauptsponsor, was auch immer.
Ja, das Thema Namenssponsor wäre schon interessant.
Ja. Also, ich weiß, dass man auf der Seite des Rheins mal rübergelacht hat auf die andere Seite des Rheins und sich über die Metro-Stars lustig gemacht hat. Ja.
Die Kölner Metro-Sharks klingt jetzt auch nicht so schlecht.
Ja, Metro-Sharks, ja, okay. Gar nicht so schlecht, eigentlich. Da wird sich sicher die eine oder andere Firma auch finden. Gibt ja in Köln auch ein paar große Unternehmen. Autobauer und sowas.
Autobauer-Sharks.
Wir haben ja schon Toyota, also jetzt mal vom Ding, wir haben doch Toyota eh schon.
Die Toyota-Haie?
Ja. Kölner Toyota-Haie, nee. Irgendwie nicht wirklich, oder?
Nee.
Also im Zweifel fällt halt dann das Hai aus dem Namen wahrscheinlich.
Kölner Toyotas?
Ja.
Nein, aber jetzt mal runter
vom... Magenta macht so viel an Zuschauereinnahmen mit den Kölner Haien-Spielen, was ja wohl so ist, dass da viele Zuschauer haben. Die Telekom sitzt in Bonn, ist gleich ums Eck. Telekom-Haie, fertig.
Aber um das Ganze mal wirklich auch runterzubrechen, ich glaube, dass in Köln über sowas definitiv diskutiert werden muss.
Ja.
Und dass diese Option wirklich ernsthaft auf den Tisch kommen muss. Weil Fakt ist, der Standort Köln, der ist im Eishockey eigentlich unverzichtbar.
Ja, ist so.
Und das Verhältnis zwischen München und Köln ist sowieso relativ okay, historisch gesehen.
Ja, sichere 12 Punkte jedes Jahr.
Das sowieso, das fördert natürlich auch die Sympathie.
Nee, also für die Liga, also das ist ja eins der Aushängeschilder der Liga, brauchen wir nicht reden.
Nein, das war bitter. Das wäre richtig.
Allein rheinisches Derby und Köln brauchst du in der Liga. Ganz sicher.
Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Liebe Grüße an den Rhein.
Auf jeden Fall. Ohne euch wäre es nicht so schön, liebe Kölner.
Ja, das stimmt tatsächlich.
Ich frage mich gerade, ob man solche Worte auch bei anderen Podcasts über Eishockey in Deutschland, über München sagen würde.
Weiß ich nicht, ist mir aber auch wurscht.
Oh, mei.
Ja, München ist definitiv nicht tot zu kriegen. Ich sage nur, weil das Münchner Eishockey unsterblich ist.
Genau. Ja, was hätten wir denn noch so auf dem Zettel für heute?
Wir haben ja über den Magenta Sport Cup gesprochen.
Ja.
Den natürlich Magenta Sport überraschend komplett live überträgt. Als Rechteinhaber der DEL und Ausrichter dieses Turniers. Es gibt aber... Zumindest in der Wahrnehmung der Münchner Eishockey-Fans, jetzt seit 2 Wochen einen zweiten Anbieter, mit dem man sich plötzlich beschäftigt hat. Und das ist Spray TV.
Ja. Ja.
Und darüber sollten wir reden, weil da gab es auch Diskussionen nach unserer Folge. Wir haben ja das letztes Mal thematisiert in Folge 20. Das Testspiel oder die beiden Testspiele des EHC Red Bull München bei den Eisbären Berlin liefen bei Spray TV. Das ist der Streaming-Anbieter der DEL2 und auch einiger Oberliga-Vereine. Und die haben sich die Möglichkeit gesichert, eben dieses Top-Testspiel zu zeigen und beide Ausführungen davon. Und deswegen haben wir auch nachgehakt, wie viele denn da zugeguckt haben. Beide Spiele, insgesamt waren das 1500 Zugriffe auf die Spiele. Oder, Sebi? Ich vertue mich da gerade nicht.
Ja, das ist richtig. Und wir haben bis, das ist richtig, 1500 bei beiden. Wir haben da ein bisschen drüber philosophiert, warum, weshalb, wieso und ist das viel, ist das wenig und woran lag es. Haben da auch ein bisschen auf Facebook und auf Twitter uns ein bisschen umgehört, Fragen gestellt und sind dann nochmal kontaktiert worden daraufhin, auch von Spray TV, vom Christian Müller. Und da habe ich ein Gespräch heute gehabt. Das werden wir reinschneiden, nachreichen, wenn es zustande kommt. Zugegebenermaßen hatte ich technische Probleme. Das ist nicht aufgezeichnet worden. Ich werde es einfach nochmal versuchen und dann werden wir es euch nochmal zur Verfügung stellen oder hier mit dranhängen, dass ihr dann auch mal drin seid. Ging darum, sind es viele Zuschauer gewesen? Hat sich das rentiert? Wer ist eigentlich für die Übertragungen zuständig? Was herausgekommen ist, Spray TV ist die Plattform. Spray TV stellt ja zur Verfügung. Machen tun das eigentlich die Clubs vor Ort. Das ist jetzt nicht wie bei Magenta TV, die das in Eigenregie selbst die Spiele produzieren und vermarkten und senden, sondern Spray TV ist hier die Plattform. Die vermarkten nicht großartig, das müssen die Vereine selbst machen. Das ist wirklich nur die reine Plattform, über die man zugreifen kann. Das heißt, wenn sich jetzt auch jemand sagt von wegen, oh, das sind nur 2-3 Kameras oder da ist die Kommentatoren sind jetzt nicht das, was man sich vorgestellt hat, das kommt alles nicht von Spray TV, sondern das ist das stellen die Clubs als Produzent.
Sprich, wenn München ein Heimspiel hätte und Spray TV zeigt, könnte es auch passieren, dass die Vögel von Radio Oberwiesenfeld den Kommentar liefern.
Wenn der Verein auf Radio Oberwiesenfeld zukommen würde und fragen würde, ob er das kommentieren würde, dann ja, genau, richtig.
Ja, ist ja quasi alternativlos. Ja, letztendlich kann man sich das vorstellen, der Heimverein stellt die Kameras auf, stöpselt das an einen Computer, man ist dort verbunden mit Spray TV, dieses Live-Bild wird auf Spray TV hochgeladen und jeder kann auf Spray TV dieses Spiel dann verfolgen.
Genau. Und die Finanzabwicklung, also die Zahlungsabwicklung, die wird dann auch über die Seite von Spray TV vorgenommen. Das ist dann aber auch wieder ein anderer Dienstleister, der da dahinter steht, Finanzdienstleister, der sich dann drum kümmert, um das Geld kümmert. Spray TV, natürlich, Server sind teuer, man kann sich auch die Ausrüstung von denen leihen, die haben auch ein bisschen was. Von dem her, die brauchen auch schon, aber ein Großteil oder ein guter Teil der Einnahmen oder das, was man dort überweist, das ist ja nicht so wie bei der Telekom. Die Telekom bezahlt ja den DEL oder der DEL an sich einen fixen Betrag und dafür dürfen sie mehr oder weniger tun und lassen, was sie wollen und dürfen ihre Spiele aufzeichnen mit eigenen Kommentatoren und. Und mehr sieht dann der Verein nicht bei Spray TV. Die nehmen sich halt ihren Anteil, den sie brauchen, um hier den Server und alles und die Streams am Laufen zu haben und die technische Unterstützung zu geben. Und ein ziemlich guter Anteil geht dann zurück direkt an den Veranstalter, also an das Heimspielteam in dem Fall.
Es ist eine Win-Situation letztendlich für beide. Damit sie, also die kommende Saison ist wohl auch teurer geworden, damit mehr Geld an die Vereine zurückfließt.
Genau, also in der kommenden Saison ist nochmal was draufgeschlagen worden und zusätzlich hat Spray TV ihren Anteil nach unten reduziert.
Ach, der wurde reduziert? Also,
genau. Also Christian hat gesagt, sie sind wirklich an die Grenze gegangen, dass sie nächstes Jahr sind die GmbH mit null rausgehen an der Stelle. Die wollen jetzt keinen großen Gewinn machen damit, sondern die sind von ihrem Anteil nach unten gegangen und insgesamt ist das ligaübergreifend nochmal teurer geworden. Da haben sie sich, alle Clubs der zweiten Liga und der Oberliga getroffen, haben gesagt, das ist der Preis, den wir machen wollen. Spray TV ist ein bisschen nach unten gegangen, sodass bei den Clubs ein bisschen mehr hängen bleibt.
Sprich, wenn du dort ein Spiel schaust, unterstützt du im Prinzip aktiv die Team.
Richtig, genau. Okay. Das ist wie wenn du eine Eintrittskarte kaufst.
Das ist auf alle Fälle ein Move, der nicht selbstverständlich ist.
Genau. Also bei einer Eintrittskarte, da kommen ja auch deine Verbandsabgaben weg, da kommen deine auch deine Umsatzsteuer weg, dann kommt noch ein bisschen für einen Ticketing-Anbieter weg. Die meisten haben Eventim oder SAP-Ticketing oder früher war es bei uns noch München-Ticket. Die kriegen ja auch einen Anteil noch an der Karte, um das Ticketing zur Verfügung zu stellen. Und am Ende bleibt ein Betrag X übrig und den bekommt dann halt einfach das Heimteam.
Ich kann nur wiederholen, das ist schon respektabel.
Ja, genau.
Ich auch. In Berlin war es ja die Sache, dass das alles für die Aktion Pink in the Ring gespendet wurde. Also da haben die Eisbären nichts dafür behalten, von dem, was da gekommen ist. So kann man es dann natürlich auch machen.
Ja, nächste Möglichkeit für Fans des ERC, das auszuprobieren, wäre am Freitag.
Dann genau. Steht das Testspiel bei den Löwen Frankfurt an, schön angekündigt als das Duell der Hauptrundensieger.
Ja, so eine Art Supercup im Eishockey, oder? Ist das?
Ja.
Der ligaübergreifende Supercup. Sehr schön.
Martin Buchwieser kann uns zeigen, was aus ihm geworden ist.
Ach, der Herr Buchwieser, der spielt da ja auch.
Ja.
Ja, ich habe gehört, der geht jetzt in die NHL, wird gebraucht, um eine Reihe zu komplettieren.
Ja, mit den beiden Herren hat er schon mal ganz gut ausgesehen. Also warum nicht auch in der NHL?
Es ist halt insofern auch was Schönes. Das letzte Duell München gegen Frankfurt im deutschen Eishockey gab es halt einfach mal am 1. März 2002. Doch auch mal wieder schön.
Ja, genau. Nicht ganz so lange ist es her, als Blake Wheeler, Paul Stastny und Martin Buchwieser noch in einer Reihe gespielt haben.
Dürfte 2012 gewesen sein.
Ja, Herr Buchwieser, zwei davon haben sie in die NHL geschafft.
Okay, sehr schön.
Okay. Lass uns vielleicht nochmal ganz kurz zurückkommen auf Spray TV. Sebi, du hast dich ja mit dem Geschäftsführer ein bisschen unterhalten.
Genau.
Telefonat, was ja sehr schön ist. Also danke auch nochmal für die Zeit, gleich mal an der Stelle. Wir haben jetzt darüber spekuliert, 1500 Zuschauer bei zwei Testspielen München gegen Berlin. Unser Bauchgefühl war, das ist jetzt nicht gerade der große Zuspruch. Wie war das? Wie war denn das in dem Gespräch mit Spray TV? Wie ist denn diese Zahl aufgenommen worden oder haben wir vielleicht sogar Vergleichszahlen?
Also Spray TV, die waren auch ein bisschen überrascht, dass es also doch gefühlt wirklich wenig waren. Pro Spiel, man hätte sich da schon mehr erhofft aus dem, oder was heißt mehr erhofft? Also erhofft hat man sich in dem Sinne mehr insgesamt von Fanseite, von Spray-TV-Seite und von Berliner Seite bestimmt auch, eben weil halt die Einnahmen aus dieser Geschichte wirklich in das Projekt geflossen wären, um hier was Gutes zu tun, bei dem sich jeder hätte einbringen können. Auf der anderen Seite, ja, das erste Mal DEL, neue Plattform, muss irgendwo auch erstmal angenommen werden. Also man hat mit mehr gerechnet, mit mehr Leuten und war dann schon ein bisschen überrascht, dass es dann doch wenig war. Wie wir rausgehört haben, es gab vielfältige Gründe, warum jetzt nicht so viele Leute dort mit drauf waren.
Also ich habe die Woche ja auch zwei, drei Gespräche geführt. Mit Leuten, die es nicht geguckt haben. Und eigentlich war es fast immer die gleiche Begründung. Wäre es um was gegangen, hätte ich es mir angeguckt. Vorbereitungsspiel weiß ich nie, ob das nicht so ein bisschen Larifari-Hockey ist und deswegen zahle ich gerne 6,50
Euro. Ist ein Argument.
Ja. Aber den Vergleichszahlen zum DEL2-Spielbetrieb.
Ja, der DEL2-Spielbetrieb hat schon mehr Zuschauer. Kann man aber auch sagen, dass es auch bei den Vorbereitungsspielen in der DEL2 ist das Format Spray TV einfach schon besser angenommen. Die Leute, die da öfters mal zuschauen, die haben auch schon einen Account. Und anscheinend ist man in der DEL2 oder auch in der Oberliga vielleicht noch ein bisschen eher mit seinem Club verwogen. Und nicht so eventisiert wie ich sage jetzt mal in der DEL oder vielleicht auch gerade in München, wo man halt dann sagt, auch ein Vorbereitungsspiel und dafür soll ich auch noch irgendwo 6,50 Euro. Ja, weiß ich nicht.
Wobei, also ich weiß nicht, ich glaube in Garmisch weiß ich, dass es so ist und jetzt auch in Frankfurt, ich weiß nicht, ob es bei allen so Teams so ist, aber die Dauerkarteninhaber schauen die Spiele gratis. Also zum Beispiel die Fans der Frankfurter Löwen, die eine Dauerkarte haben, können das Spiel am Freitag gratis verfolgen.
Ja.
Daher gehe ich davon aus, dass das Spiel mehr Zuschauer haben wird, als die Aufeinandertreffen mit Berlin.
Ich gehe da auch davon aus, dass da, und vielleicht sind ja von den Münchnern auch wieder ein paar mehr dabei. Und also ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass es vielleicht auch irgendwo mal angenommen wird. Wie gesagt, es wird viel überlegt oder auch wir haben ja viel überlegt und drüber gesprochen. Was kann man denn jetzt momentan tun, um dem Eishockey an sich oder den einzelnen Clubs irgendwo zu helfen? Ja, der EHC Red Bull München braucht jetzt vielleicht nicht so viel Unterstützung und nochmal pushen von außen. Aber insgesamt in der Situation sind wir ja doch auf die Idee gekommen oder sind ziemlich viele auf die Idee gekommen, ja, man muss halt die Fernsehspiele oder die Streams ein bisschen besser bezahlen oder darüber Geld zu geben. Und ich meine, es ist ja immer noch eine schönere Geschichte, die Leute zu bitten, einen Zehner dazulassen oder ein paar Euro dazulassen und dafür darfst du dir sogar noch ein Spiel anschauen im Freien, als dass du das so machst oder machen musst, wie jetzt zum Beispiel in Köln, die ihre Fans fragen müssen, ob man jetzt bitte Geld dalassen kann für eine Eintrittskarte und man bekommt mehr oder weniger als Gegenwert das gute Gefühl, irgendwo nur mitgeholfen zu haben oder eben, oh, jetzt habe ich da 2, 3 von diesen Karten gekauft, habe 30, 40 Euro ausgegeben. Ob es reicht, weiß ich nicht. Kriege ich was zurück? Wahrscheinlich eher nicht, wenn es nicht funktioniert. Also lauter so Geschichten, das ist, da schaue ich mir dann lieber so ein Spiel an oder so. Und ja, dann schaue ich mir halt nur die Münchner Spiele an und nicht wie bei Magenta Sport auch noch 3, 4 andere Mannschaften.
Ich glaube, wir haben das letzte Mal ja schon darüber ein bisschen philosophiert. Du hast einerseits das wirklich günstige 10 Euro Monats-Abo-Ticket für Magenta Sport, wo du halt einfach alle DEL-Spiele dafür siehst. Das ist schon, wenn man das mal wirklich überlegt, das ist schon sehr günstig.
Ja. Wie viele DEL-Spiele siehst du denn momentan für deine 10 Euro?
Effektiv im Monat? Wenn jetzt. Man jetzt, nein, jetzt einfach aus Vereinsbrille gesehen jetzt. Oder wirklich hochgerechnet? Nein,
jetzt.
Ja, momentan natürlich gar nichts.
Und im September?
Habe ich viel Fußball geguckt.
Ja, also ich meine, man kann immer viel drüber reden. Oh, bei Magenta kriege ich für 10 Euro. Magenta hat noch nie ein Vorbereitungsspiel übertragen.
Aber jetzt ist die DEL2 auch bei Magenta. Zumindest die Top-Spiele.
Ja, schon. Nein, ich will jetzt auf meinen Punkt zurück, dass, keine Ahnung, ich kann ja nicht sagen, in der Vorbereitung bezahle ich nichts extra, weil ich habe Magenta Sport. Ja, aber die zeigen es halt nicht.
Ja, doch, es wird Bull Salut haben sie gezeigt.
Ja.
Zum Beispiel. Wenn andere Teams keine Vorbereitungsspiele gespielt haben, konnten sie natürlich auch keine zeigen.
Und letztes Jahr?
Keine Ahnung, da war ich noch in der glücklichen Situation, in einer Eishalle zu sein und vorzugucken. Keine Ahnung, wirklich.
Und das Jahr davor?
Ja, jetzt, wir wissen, was du uns sagen möchtest. Andererseits war man auch noch nie so heiß auf Testspiele im Normalfall wie in diesem Jahr.
Ja, das war.
Ja, also das darf man vielleicht an dieser Stelle auch nicht ganz vergessen.
Richtig, offensichtlich nicht.
Ja.
Ja.
Wobei wir natürlich auch schon drüber diskutiert haben wir diesen Point erreicht, von wegen, ja, es fehlt halt vielleicht doch nicht mehr ganz so.
Also entweder ist der Punkt erreicht, ja, es fehlt nicht mehr ganz so, oder es ist der Punkt erreicht, dass ich die Arbeit der Sportler und des Vereins nicht wertschätze oder nicht in dem Maßen wertschätze, wie es vielleicht ist. Also wenn ich alles nur gratis haben möchte, dann weiß ich nicht, ob das sind Spieler, die müssen ihr Geld damit verdienen. Das sind Geschäftsstellenleute, die müssen ihr Geld damit verdienen. Man möchte eine top produzierte Fernsehübertragung haben. Für, ich sage jetzt mal, lass es dann nicht 50 Hanseln aus München sein, die da zuschauen, sondern lass es 100 Hanseln sein. Und dann erwartet man aber, dass das so eine top produzierte Sache ist, in Richtung Magenta Sport, mit mehreren Kameraeinstellungen, einem Übertragungswagen vor Ort, zwei vollbezahlte Profi-Kommentatoren, am besten, oder ein Profikommentator, also einen vollbezahlten Journalistenplatz und noch einen Profispieler daneben, und möchte eigentlich für diese 100 bis 200 Leute, die da zusehen, eine Übertragung haben, die irgendwo kostentechnisch irgendwo bei 15.000 bis 20.000 Euro pro Spiel liegt, und ist dann aber nicht, aber man möchte es, weil es ist ja nur ein Vorbereitungsspiel, möchte es dann schon gratis haben.
Kann nicht funktionieren.
Nein. Also vielleicht mal die Zahlen ins Verhältnis zu setzen, weil es mir gerade einfällt. Gestern Landesliga, Germering gegen Fürstenfeldbruck, gab es einen gratis YouTube-Stream aus Germering. Der hatte in der Spitze 130 Zuschauer.
Ja.
Warte. Landesliga wohlgemerkt, ne?
Man muss sich mal immer wieder bewusst machen, es geht hier um Profisport, und Profisport kostet Geld. Und genau. Da gehört es auch dazu, dass man als Fan ein bisschen Geld investiert. Und wenn man das nicht möchte, dann kann man auch in da nichts gegen die Oberliga, nichts gegen die Landesliga, nicht falsch verstehen, da wird tolle Arbeit geleistet, aber das ist halt einfach auch günstiger. Da kann ich mal für 3 Euro auch auf den Spielplatz gehen.
Na gut, aber jetzt überlege, jetzt nehme ich mal, jetzt führe ich mal in den Raum, hätte Germering gesagt, boah Leute, für den Stream, wir brauchen hier eine extra Internetleitung hier rein, weil eigentlich, also man hat da drin einfach kein Internet, man muss sich irgendwo das WLAN reinziehen. Dann muss man da noch irgendwas zahlen, dann hat man hier noch gewisse Lizenzgebühren. Wir rechnen mal mit 100 Zuschauern, gebt uns doch bitte jeder mal 2 Euro fürs Zuschauen, damit der ganze Spaß bezahlt ist. Dann wette ich, dass das bei weitem nicht so viele Leute gewesen wären, die da zugeschaut haben.
Dürfte ich auch.
Da wären es vielleicht 20, 30 gewesen. Und die anderen 100 hätten gesagt, ach, so wichtig ist es nicht.
Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, sonst kommen wir jetzt hier eine Gesellschaftsdiskussion, das gratis konsumieren. dann kommen wir hier plötzlich in ein Format von, keine Ahnung, Anne Will, Markus Lanz, schieß mich tot. Das ist jetzt nicht das, wo wir hinwollen. Lasst uns beim Eishockey bleiben.
Ja, aber ich bin da ja noch beim Eishockey. Also für mich schließt sich da der Kreis. Ich bin ja die ganze Zeit davon ausgegangen, dass wir irgendwie es schaffen können, die Liga oder die Clubs allein durch die Fans oder durch uns Ding, dass wir es irgendwie schaffen können, eine Grundlage zu bilden, wie wir jetzt über die nächsten paar Monate drüber wegkommen können. Weil an jeder Ecke lese ich oder höre ich, ja, wir müssen jetzt zusammenhalten. Wir sind ja alles die Eishockey-Fans und wir machen und wir tun und jeder ist dazu aufgefordert, jetzt hier mitzumachen. Und wenn es dann wirklich mal darum geht, einen Fünfer auf den Tisch zu legen dafür, dann ist vorbei. Und da bin ich jetzt nicht in der Theorie drin, sondern das zeigt ja die Praxis, wenn man sich jetzt mal ein bisschen umschaut. Im Eishockey-Deutsch. Genau da ist es dann vorbei. Und ich bin super mega gespannt, wie das in Köln funktioniert. Und ich hoffe alles, dass die ihre 100.000 Tickets da verkauft bekommen.
Wir drücken die Daumen.
Ja, ohnehin, wie vorhin schon gesagt. Also, es wäre super.
Wir drücken die Daumen und wir werden das weiter beobachten. Wir wollen nochmal zurück ans Oberwiesenfeld gehen. Vergangene Woche war das Fanclub-Treffen. Und ihr beiden, meine Guten, wart mit dabei. Und das natürlich der Situation geschuldet, nicht wie gewohnt in persönlicher Runde, sondern virtuell. Wie war es denn? Vielleicht holen wir mal die Fans, die bei diesen Fanclub-Treffen nicht mit dabei sind, weil sie vielleicht nicht in einem Fanclub sind, holen wir die doch mal ab. Beschreib doch mal, was der Sinn dieser Veranstaltung ist und wie das so abläuft.
Ja, also im Normalfall ist es zweimal im Jahr. Glaube ich, ne? Zweimal, Sebi? Oder dreimal im Jahr und normalerweise in der Bulls Lounge. Und von den ganzen bekannten Fanclubs kommen jeweils 2 Vertreter dorthin. Und von Vereinsseite sind dann halt auch immer 2, 3 Leute anwesend. Organisiert wird das Ganze von den Fanbeauftragten. Die sind natürlich auch da. Und ab und an ist halt dann noch jemand von Arena One oder Securitas oder wer halt mit uns zu tun hat, mit an Bord und erzählt auch noch ein bisschen was. Ja, der Situation geschuldet war das halt diesmal eine Veranstaltung, die über Microsoft Teams stattgefunden hat und ist deswegen ja ein bisschen anders abgelaufen, als man es kennt. Sehr viel geradliniger und strukturierter, weil es halt keine Zwischenrufe oder ähnliches gab und nicht ganz so aufgeregte, wilde Diskussionen, wie es es halt immer gibt, wenn viele Leute dann zusammensitzen und jeder einfach mal raushaut, was er gerade so denkt.
Genau, im Endeffekt geht es ja darum, die Vorstände oder die Fanclubs mal zusammenzuholen und einen gewissen Austausch auch mit dem Verein herzustellen, wie es läuft, was Ding, wie der Egel gesagt hat. Man war mit dem Catering-Angebot jetzt nicht so zufrieden. Das war so ein großer Konsens. Und dann hat man sich halt wirklich mal, dann wurde Arena One eingeladen und dann wurde halt mal mit denen direkt diskutiert, was denn so über die Fans kommt oder über die Fanclubs kommt. Und da ist einiges schon umgesetzt worden. Letztes Jahr durften wir die Pläne der neuen Eishalle schon mal anschauen. Als Blueprints schön ausgelegt, da konnte man sich schon mal ein bisschen reinfühlen, wo die Plätze so sind, wo man wie es so aufgebaut ist. Das war also spannende Themen und dann halt natürlich auch Themen wie Fangesänge, Klatschpappen, Fahnen, wo kann man was aufhängen, wo kann man was machen. Von dem her, und das ist jetzt, glaube ich, das dritte Jahr in Folge oder das vierte Jahr schon in Folge, wo man das ordentlich macht, dass, ich sage jetzt mal, nicht auf der einen Seite immer nur der Verein steht und auf der anderen Seite nur die Fans, sondern eher der Versuch, da wirklich alle schön und gut zusammenzubringen.
Ja, genau. Grundsätzlich ist es eine super Sache, weil die Fans werden auch nach ihrer Meinung gefragt. Es wurden auch schon oft genug Vorschläge, die aus der Fanrunde kamen, dann auch umgesetzt. Von daher ist es, finde ich, ein ganz wichtiger Austausch. Und ich glaube auch für beide Seiten ein konstruktiver Austausch.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, manchmal, oft hat man ja als Fan auch irgendwelche Vorstellungen, die man ranbringen will. Da gibt es ja bestimmt oder meistens auch gute Gründe, warum es jetzt gerade eben nicht geht oder warum man es anders macht oder wie die Sachen sind. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Anliegen, vom Club direkt auch mal zu hören, was denkt denn die Kundschaft oder was hätte denn die Kundschaft gerne, dass man da in einem guten Austausch ist. Weil es geht einfach nur miteinander.
Was wurde denn diesmal besprochen? Etwas kann man dir bei uns sogar schon nachlesen auf packmas.de.
Haben wir da ein bisschen geleakt. Genau, also wir haben ein bisschen was gehört über das Hygienekonzept in der Halle, was so geplant ist. Oder wie man es so abgesprochen hat, was sich die Stadt München so vorstellt, was sich der Verein so vorstellt, was man in der Halle überhaupt so machen kann. Das hat sich eigentlich alles ganz gut angehört. Da hat Andreas Busch einiges erzählt, das war ganz gut. Danach hat der Benedikt Zacherl ein bisschen über die neue Halle erzählt, wie weit wir jetzt sind. Wie gesagt, wir haben es auch auf Packmas oder besser gesagt, der Flo hat es auf Packmas zusammengeschrieben, was da ein bisschen Neuigkeiten gab, Grundsteinlegung, die jetzt dann ansteht, dass man jetzt schon nicht mehr nur am Grubegraben ist, sondern dass man schon dran ist, dem Rohbau und lauter solche Geschichten, ja. Thema war noch ein bisschen die Gestaltung der Zuschauerränge während den Geisterspielen ich sage jetzt mal bei den Geisterspielen, weil ich sage jetzt mal, realistisch wird sich da jetzt in den nächsten zwei Wochen nichts ändern, dass da jetzt auf einmal wieder, keine Ahnung, ein paar hundert Leute in die Halle dürfen. Ja, dass man da vielleicht ein paar Banner aufhängen kann und wo man vielleicht die Sponsoren, dass man zum Beispiel Wert drauf legt von Fanseite, dass man zum Beispiel vor dem Spiel vielleicht doch die Glocke sieht, dass solche Sachen durchgezogen werden. Das haben wir gehört. Ja.
Ich glaube, der größte Teil war tatsächlich Hygienekonzept, was ja logisch ist. Muss aber da jetzt auch mal ganz klar schon sagen, da hat man sich schon sehr, sehr, sehr intensiv Gedanken gemacht. Und da wird hinter den Kulissen wird da schon wirklich hart dran gearbeitet, dass sobald es irgendwie möglich ist, auch es wirklich möglich gemacht wird und alles sicher abläuft und gut abläuft und man dann nicht unvorbereitet ist, wenn auf einmal doch Zuschauer in die Halle dürfen. Also von daher muss ich da auch sagen, echt großes Lob an die Verantwortung.
Genau, in dem Sinne ging es auch ein bisschen darum, wer, wenn es Tickets gibt, in welcher Anzahl auch immer, wie man das dann regeln will. Natürlich, dass die Dauerkartenbesitzer da ein Vorkaufsrecht haben, dass man die irgendwo im Stadion gut verteilen kann, wer nach den Dauerkartenverkäufern kommt. Ging ein bisschen darum, dass man die VIP-Lounge jetzt nicht ganz so gut nutzen kann, wenn Zuschauer erlaubt sind, dass man da eventuell auf die VIP-Lounge in der Olympiahalle ausweichen kann und die Leute dann per Shuttle-Service in die Halle bringt. Solche Geschichten waren da ganz spannend. Dass man durchaus überlegt hat, erst mal kurzfristig oder die Überlegung war, auch in die Olympiahalle zu wechseln, durch das, dass man dort ja mehr Plätze sind und mehr Zuschauer grundsätzlich rein dürften, aber das wäre finanziell gar nicht interessant gewesen. Also dort mit wenig Leuten spielen und das Eis da drin aufbereiten und. Und dann darfst du vielleicht doch gar niemanden reinlassen. Und ja. Dann, also
das wäre nicht nur ein Verlustgeschäft, das wäre ja Quatsch.
Na, also. Aber grundsätzlich ist man in München auf alles vorbereitet. Auch spielen ohne Zuschauer, spielen mit Zuschauern, Hauptsache spielen.
Genau.
Mit diesem positiven Signal, was ja auch immer unser Ziel ist, wir wollen ja positiv die Podcast-Folgen beenden, soll es das auch gewesen sein für Packmas Podcast Folge 21, der Packmas-Podcast. Ne?
Oh, Verweis, Flo.
Ja. Verweis vielleicht nochmal auf die Folge 12.
Packmas wegen der 21 über Buchwieser. Jetzt am Ende wieder zu Packmas.
Ja, machen wir noch einmal Kahun und Folge 12. Kleiner Verweis nochmal auf unser Interview mit Dominik Kahun, über das wir uns sehr gefreut haben. Wir wollen es damit belassen. Packmas Podcast Folge 21 über den Magenta Sport Cup, über die Nicht-Teilnehmer des Magenta Sport Cups, im speziellen Köln, über Spray TV Magenta und auch über das Fanclub-Treffen des EHC Red Bull München. Burschen, möchtet ihr noch was loswerden?
Ja, schaut's alle am Freitag, was der EHC in Frankfurt so treibt.
Ja.
Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen.
Schon wieder?
Ah ja, und diskutiert mal eifrig so das eine oder andere Thema gerne auch auf unserer Facebook-Seite.
Oder Twitter.
Weil fast alle haben eine Meinung, da kann man auch gerne mal ein paar Kommentare da lassen und das alles mal sachlich ausdiskutieren.
Genau.
So ist es. Und wenn euch gefällt, was wir tun, dann lasst gerne ein Like, ein Abo oder auch mal eine Mail da. Wir freuen uns.
Genau.
So ist es.
Und empfehlt uns weiter. In diesem Sinne, schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir freuen uns auf Packmas Podcast Folge 22. Das ist dann in einer Woche. Bis dahin bleibt wieder nur eins zu sagen. Immer schön am Puck bleiben und bis zum nächsten Mal. Servus.
Bis dann. Servus. Ciao.
Weiß und